Herzlich willkommen zur 21. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Hier spricht die Dotti und am anderen Ende sitzt wieder der Oboman alias Christian. Servus Christian.
Grüß dich Dotti, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, so freut mich auch. So ganz alleine podcasten bei so einem Themenpodcast, das macht so überhaupt keinen Spaß. Also ich bin auch heilfroh, dass du wieder da bist und wir wieder ein bisschen unsere Ideen so ein bisschen abgleichen können. Das macht viel, viel mehr Spaß. Ja, wir haben Urlaub gehabt, deswegen war, wie gesagt, die letzte Episode ein bisschen zusammengestöpselt. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass Susi mich da unterstützt hat und mir einen Kommentar geschickt hat. Und auch du hast ja dann etwas richtig gestellt in der letzten Episode und mir das als Audiodatei zukommen lassen. Und das war dann doch eine nette Auflockerung. Und das hat dann auch die Mali in ihrem Kommentar geschrieben. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie das toll findet, beachtenswert findet. So hat sie es geschrieben, dass wir trotz unseres Urlaubs eine Episode rausgehauen haben. Das ging in diesem Fall jetzt kurzfristig, aber ich denke mal, die Urlaubszeit, die steht ja an. Und wenn dann in Zukunft doch ein paar Wochen dazwischen liegen, dann werdet ihr das sicherlich verstehen. Die Mali schreibt dann auch noch, dass sie die Originaltöne von der Susi aus diesem Wasserwerk sehr, sehr toll gefunden hat. Und das muss ich mich auf jeden Fall nochmal anschließen. Das fand ich wirklich klasse. Mir hat die Atmo auch in diesem Wasserwerk sehr gefallen und das geht mir heute noch nach. Ich denke noch oft an diesen Beitrag von der Susi, wie da diese Geräusche im Hintergrund liefen und das war schon sehr aufregend. Das fand ich richtig toll.
Dabei, wenn ich das mal verraten darf, habe ich sogar die Geräusche ein bisschen runtergedreht, weil man hat die Susi erst fast gar nicht verstanden. Und aber dann scheint es wohl gelungen zu sein, weil wenn es gut angekommen ist, dann bin ich auch zufrieden. Die Susi, ich weiß gar nicht, womit sie es aufnimmt, aber glaube momentan noch mit einfachem Equipment. Bin ja auch mal gespannt, ob sie da aufrüstet, denn sie bezeichnet sich jetzt schon so als die Carla Kolumna des Geocaching-Podcasts. Und mal sehen, wie das weitergeht. Ich bin gespannt, da kommt bestimmt bald mal wieder was mit Atmo oder ohne Atmo.
Ja, auf jeden Fall kommt sehr gut an, was sie da macht und wir freuen uns ja auch sehr darüber, wenn sie wieder was beisteuert. Das macht uns auch sehr viel Spaß.
Auf jeden Fall.
Gut, wir haben heute wieder Themen mitgebracht und zwar unser erstes Thema wären Earth Caches. Ich nehme an, Christian, du möchtest, dass das wieder ein bisschen erklärt wird, was das überhaupt ist. Möchtest du das machen oder soll ich damit anfangen?
Ich kann gerne mal anfangen. Ich habe in der letzten Zeit jetzt durchaus mehr Gefallen an den Earth Caches auch gefunden. Liegt auch daran, dass ich jetzt so seit 2 Jahren im Allgäu wohne und da einfach mehr Earth Caches gibt als wie in der Großstadt. Und im Kempner Wald zum Beispiel war ich unterwegs und jetzt in Landsberg am Lechfall. Und eigentlich klare Sache, habe auch nochmal nachgelesen, es geht eben um eine virtuelle Geschichte. Ich glaube, das ist auch so die letzte virtuelle Dosengröße sozusagen, die Groundspeak zulässt, denn wir finden ja dort keine physische Dose aus Plastik, sondern wir sollen uns da dieses Naturschauspiel oder das Naturwunder oder eben eine bestimmte geologische Formation ansehen und vor Ort dann Fragen beantworten, die man eben nur beantworten kann, wenn man wirklich vor Ort war. Meistens stehen da irgendwelche Tafeln mit unendlich vielen Erklärungen und da muss man dann so bestimmte Zahlen rausziehen. Ich fände es aber ehrlich gesagt auch immer noch ein bisschen interessanter, wenn man nicht nur Daten und Fakten aus diesen Täfelchen ablesen muss, sondern wenn man wirklich sich das anguckt, also irgendeine eiszeitliche Ablagerung, ein Nagelfluh, Findling, was auch immer, dass man sich das genau anschaut und daraus dann eben die Fragen beantwortet. Also wer Earth Caches legen möchte, also meine Bitte, macht's ein bisschen spannender und nicht immer nur die Täfelchen. Oft kann man es ja auch sich die Informationen aus dem Internet holen, dann müsste man also sozusagen gar nicht anwesend gewesen sein. Regeln, du hast ein bisschen nach Regeln geguckt, was gibt es noch für Regeln, was meinst du?
Ja, du hast gerade eben gesagt, Fragen nach im Internet suchen oder Antworten im Internet suchen. Was hast du jetzt gerade?
Nee, also gemeint? Die Antworten. Also man ich glaube, in ganz vielen Fällen kann man mittlerweile auch gar nicht hinfahren, sondern einfach nachlesen über, was weiß ich, Nördlinger Ries und wie tief war der Krater oder was weiß ich, wann soll dieser Meteorit da eingeschlagen sein. Das sind Informationen, die stehen zwar vor Ort auf einer großen Schautafel, aber mittlerweile kriegst du ja im Internet auch fast alles raus. Also in Landsberg zum Beispiel, wenn du da stehst an dem Lechfall, da sind in den Felsen verschiedene Daten eingeritzt, wann welches Hochwasser war. Und man musste dann also nachsehen, welches das tiefste von den vier Markierungen ist und dann dieses Datum angeben. Also das ist vielleicht nicht so leicht, jetzt im Internet rauszukriegen,
ja,
oder?
Ja, da muss ich dich jetzt mal unterbrechen, weil das ist nämlich eine der Hauptregeln zu Earth Caches. Die Fragen müssen nämlich so gestellt werden, dass sie eben nicht übers Internet beantwortet werden können. Und deswegen muss mindestens eine Frage vor Ort zu lösen sein. Und das ist immer so ein bisschen das Schwierige an der ganzen Sache, denn heutzutage findest du ja so gut wie alles im Internet. Und dann etwas vor Ort zu finden, was eine geologische Basis auch noch hat, also eine geologische ein Hintergrundwissen. Also du darfst jetzt nicht sagen, was stand da für eine Bank, welche Farbe hatte die, sondern du musst eben eine Frage zu diesem geologischen Ding, das da zu sehen ist, stellen, die man eben nicht im Internet findet. Und damit hat man nämlich die frühere Logbedingung ersetzt, dass man damals gesagt hat, man möchte ein Foto von der Stelle haben mit deinem GPS oder mit dir drauf. Diese Bedingung ist ja irgendwann mal abgeschafft worden. Und stattdessen kam eben die Logbedingung, du musst eine Frage stellen, die nur vor Ort beantwortet werden kann. Und das ist nicht immer leicht.
Glaube ich auch. Also jetzt, auch wenn ich nochmal zu dem Lechfall zurückgehe, ich schätze mal, dass man, wenn man sich anstrengt, sogar eben dieses Datum rausfindet. Dann war da die Frage, weiß nicht, ob ich jetzt groß spoilere, aber wir reden jetzt einfach mal drüber, wie viele Stufen geht da dieser Wasserfall runter, und die zählt man eben ab vor Ort, aber es gibt ja so viele Fotos davon, da könnte man auch Fotos finden und das dann auch wieder rauskriegen. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es schon schwierig ist, da genau die Regeln auch zu befolgen. Also ich habe noch keinen Earth Cache gelegt, aber ist schon nicht ganz einfach.
Und vor allem muss ja der Owner dieses Earth Caches muss ja bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Das wissen auch viele nicht. Das heißt, wenn ich als Cacher irgendwo hinkomme und kann die schwierig gestellten Fragen oder die Antworten einfach nicht liefern, dann muss der Owner des Earth Caches mir bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein, indem er mir zum Beispiel Tipps gibt, wie ich die Antwort finden kann, ob ich mich da vielleicht in irgendeiner Richtung verrannt habe und vertan habe, und muss mir eben weiterhelfen. Also im Grunde, das war auch das, warum wir unsere Earth Caches damals abgegeben haben, weil wir einfach keine Lust mehr dazu hatten, diesen Hack-Mack mitzumachen. Im Grunde kann heutzutage jeder einen Earth Cache locken, weil er kann die Fragen reinschicken, und wenn ich dann sage, nee, ist falsch, habe ich überhaupt keine Handhabe, seinen Log zu löschen, sondern ich muss ihm dabei helfen, die richtigen Antworten zu finden, ihm dann sozusagen wie eine Lehrerin noch dabei behilflich sein, und dann darf er den Cache nämlich auch locken und ich habe eigentlich nur die Mehrarbeit damit. Und da haben wir damals gesagt, also wenn das jetzt so läuft, dann möchten wir das nicht mehr machen. Außerdem ist damals auch die Autoresponder-Funktion nicht mehr erlaubt worden. Wir hatten damals bei unseren Earth Caches eine E-Mail-Adresse eingerichtet, und wenn man die Antworten aneinandergereiht hat, also die drei Worte oder die Zahlen der Antwort aneinandergereiht und dort eine E-Mail-Adresse draus konfiguriert hat und an diese E-Mail-Adresse seinen Nickname von Groundspeak hingeschickt hat, dann kam da automatisch eine Mail zurück mit der Logfreigabe. Und auch das wurde damals abgeschafft, zusammen mit den Beweisfotos, die uns immer so wichtig waren, dass derjenige wirklich vor Ort an diesem Earth Cache war. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, also so gefällt uns das Spiel nicht mehr, und deswegen haben wir unsere Earth Caches dann schließen wollen. Wir hatten drei Stück. Ein, ich glaube, auf Teneriffa. Das war so eine hübsche schwarze Steinrose, die es dort an jeder Ecke gibt. Dann hatten wir die Salzburger Stadtberge. Da gab es auch eine tolle Sehenswürdigkeit, eine geologische. Und wir hatten in Nürnberg Bayerns schönste Geotope Nummer 11, war das, glaube ich, damals. Und da haben wir gesagt, also entweder schließen wir es oder es möchte jemand übernehmen, die drei Caches. Und da hat sich ein Freund von uns gemeldet und hat gesagt, also er würde die Caches gerne übernehmen und er macht sich auch die Arbeit.
So, wie ist denn das jetzt? Also ich fliege nach Teneriffa, mache jetzt diesen Earth Cache und schreibe mir das auf, die Antworten, komme jetzt zurück nach Deutschland, dann schicke ich mein E-Mail und da ist dann die zweite Frage gnadenlos falsch, weil ich mich einfach geirrt habe. Das kann ja mal vorkommen. Also falsch. Was passiert jetzt?
Dann müsste eigentlich der Owner des Earth Caches dich anschreiben und sagen, dass du die zweite Frage falsch beantwortet hast und du doch nochmal überprüfen sollst, ob es dafür nicht eine andere Antwort gibt. Und dann müsstest du rein theoretisch wirklich nochmal in deinen Unterlagen nachschauen und gucken, ob du vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hast oder vielleicht im Internet danach suchen, ich weiß es nicht. Und dann kann der Cacher von dir verlangen, dass du ihm dabei hilfst, die Antwort zu finden und ihm das vielleicht so erklärst, dass er dann auf die Antwort draufkommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Rosen, die Steinrosen, die werden relativ groß, weil die Abstände der Steine so und so lang sind und dadurch müsste schon mindestens 5 Meter zwischen den Rosen liegen oder irgend sowas, damit du halt auf einen Wert von 5 oder 10 Meter kommst oder so. Man müsste dir also als Cacher dann helfen.
Okay, aber auch dann nur, wenn ich jetzt sozusagen kooperativ bin, jetzt mal der fiktive andere Fall, das interessiert mich überhaupt nicht, dass der schreibt, deine zweite Antwort ist falsch, fordert er mich dann auf, meinen Log zu löschen oder löscht er den dann? Wie läuft das da?
Ich glaube, es ist nicht erlaubt, den Log zu löschen.
Denke ich auch, also gut, Sinn der Sache ist ja, dass man die Fragen richtig beantwortet und ansonsten bleibt es halt ein grauer oder ein schwarzer Fleck sozusagen falsch beantwortet. Aber wenn ich unbedingt drin stehen will, weil ich ja sage, also ich war jetzt da, ich war jetzt in Teneriffa, aber bei der einen Geschichte habe ich mich halt geirrt, ich komme jetzt auch nicht drauf und möchte aber gelockt lassen, weil ich jetzt so schnell nicht wieder nach Teneriffa komme, dann ist es wohl auch mein Geschmack, was ich dann damit mache.
Ich glaube, das ist auch wirklich eine Grauzone. Wir hatten etwas Ähnliches mal an der Ostsee. Da war so ein geologischer Park mit ganz vielen Steinen. Und da haben wir dann die Frage, da war irgendwie die Frage der Stein Nummer 10, nach was sieht der aus oder irgend sowas. Und wir haben die Frage eben falsch beantwortet, weil wir den falschen Stein angeschaut haben. Und da hat uns der Owner dann auch auf die Sprünge geholfen. Da hatte ich dann Gott sei Dank noch ein Foto von diesem Stein und konnte es ihm dann trotzdem noch sagen. Aber ich weiß wirklich nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja super, ich bin jetzt nicht mehr an der Ostsee, ich weiß nicht, welcher Stein das jetzt war und kann die Frage nicht beantworten, das weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist auch wieder so eine, es ist ja wohl nur ein Spiel und da gibt es ja wirklich die Möglichkeit, ein bisschen ja Spiel walten zu lassen und ein bisschen relaxter an die Sache ranzugehen.
Das Zauberwort hast du ja vorhin jetzt auch ein paar Mal gesagt, was, glaube ich, auch oft in der Diskussion ist, nicht nur bei Earth Caches, aber speziell da, Logfreigabe. Also nach meinem Kenntnisstand gibt es sowas nicht. Ich kann den Earth Cache gleich locken, soll aber dann auch möglichst bald danach die Antworten nachschieben. Also dieses, ihr dürft erst locken, wenn ihr die Logfreigabe vom Owner habt, meiner Meinung nach ist das auch nicht richtig.
Das ist auch abgeschafft worden. Zur gleichen Zeit, wo auch diese Fotos abgeschafft worden sind, die Beweisfotos, da ist eben auch das abgeschafft worden. Also man kann es gleich locken, sobald man den Earth Cache besucht hat und kann dann zeitnah natürlich die Antworten nachreichen. Was dann natürlich ist, wenn die Antworten nicht nachgereicht werden, ob dann gelöscht werden kann, ich weiß es nicht. Dann dürfte man doch eigentlich löschen, oder wie siehst du das?
Naja, also du hast ja gesagt, es ist ein Spiel. Man kann ja, ich habe es noch nie gemacht, aber man kann ja auch Dinge an Groundspeak melden. Also wenn jetzt da einer wirklich falsch spielt, in welcher Richtung auch immer, aber jetzt sind wir ja bei den Earth Caches, dann könnte ich mir vorstellen, dann meldest du es halt bei Groundspeak, sagst, der tut einfach nicht die Fragen beantworten. Ich glaube, der war da nie. Dann könnten die eingreifen. Also ich komme jetzt auf dieses Thema, weil wir ja nun kürzlich diese Weltraum-Cache-Geschichten hatten. Und da habe ich ja vorgeführt bekommen, dass eben Groundspeak da ganz prima eingreifen kann, indem die mein Found-Log, was ja unberechtigt war, in ein Write-Note umgewandelt haben. Also die haben ja da doch letztlich alle Macht auf ihre Software. wäre wahrscheinlich der Weg, aber jetzt, wir wollen ja cashen und nicht dauernd zum Richter gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Idee wäre, wenn es hart auf hart käme und einem das auch wichtig ist.
Aber hoffen wir, dass das nicht der Fall ist. Was vielleicht noch dazu zu sagen ist, es gibt spezielle EarthCache-Reviewer, die sich um die Freischaltung eingereichter EarthCache-Listings kümmern. Finde ich auch eine interessante Sache. Bin mir nicht ganz klar, warum das so ist, warum es da spezielle Leute gibt, die das überwachen. Vielleicht, weil die Regeln etwas undurchsichtig ist oder vielleicht, weil da ja, glaube ich, noch eine andere Firma mit integriert ist. Wer ist denn das? Sind das nicht die amerikanische Umweltbehörde oder was ist denn da? Da sind doch noch welche mit drin. Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Das ist ja, damals war es ja auch so, dass die EarthCaches separat auf einer separaten Seite erfasst wurden und dann übergeben werden mussten an Groundspeak. Also unseren ersten EarthCache, den wir angelegt haben, den haben wir noch auf eine separate Seite alles erfasst und Bilder eingestellt und Beschreibungen und. Und dann wurde es dort freigeschaltet. Und sobald es dort freigeschaltet wurde, konnten wir das Ganze an Groundspeak übergeben. Das wurde dann transferiert auf die Geocaching-Seite. Und dann war das Listing erst offiziell auf Groundspeak gelistet. Das ist ja Gott sei Dank heutzutage auch nicht mehr. Man legt es auf Groundspeak an, wählt die Cache-Größe. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist das dann ein Unknown ist das, gell?
EarthCache ist EarthCache. Hat ein eigenes Icon.
Ja, aber eine Größe? Muss man eine Größe angeben?
Nicht, dass ich wüsste. Gut, jetzt, da ich noch keinen angelegt habe, weiß ich es jetzt nicht im Kopf.
Also bei mir ist es jetzt auch zu lange her. Ich habe so irgendwie im Hinterkopf, dass wir dann die Größe Unknown angelegt haben, so wie auch Events angelegt werden, aber das weiß ich jetzt nicht.
Ja, es kann nur Unknown sein, weil ja die Größe des Findlings oder so wird da sicher nicht angegeben. Was mir aufgefallen ist, auch dieser Begriff EarthCache. Wenn du hier die Regeln und die Listings liest, da steht immer noch dieses Trademark, also so wie Copyright. Also die haben sich das wirklich auch schützen lassen. Der Begriff EarthCache, den kann also nicht jetzt irgendjemand anders hernehmen. Müsste man auch mal gucken, wie es so bei Open Caching gibt, ob es da auch EarthCaches gibt. Aber die dürften dann wahrscheinlich so nicht heißen, weil Groundspeak hier in dem Text überall ganz fleißig immer dieses TM, also Trademark, geschützte Marke, drüber schreibt. Also die sitzen da schon wirklich drauf mit ihren Fingern.
Ach was, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Ist mir jetzt auch nicht bewusst, wie es bei Open Caching heißt. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, was wir an EarthCaches schon gemacht haben. Ich mache sie eigentlich nicht mehr gerne. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe sie früher sehr gerne gemacht, aber ich finde es immer ziemlich anstrengend. Also man kann da schon mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde an einem Ort verbringen, bis man all die Fragen, die doch sehr kompliziert teilweise sind oder auch die Antworten sehr kompliziert, bis man die endlich beantwortet hat. Also ich mag es nicht so gerne, da irgendwo rumzustehen und mitten in der Pampa irgendwo Fragen zu lesen und zu beantworten. Ich habe jetzt trotzdem mal ein bisschen durchgeguckt, was wir so gemacht haben und da fiel mir auf, das war ein bisschen irreführend, dass kaum ein Cache Premium-Member ohne Cache ist. Und ich hatte erst die Vermutung, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, einen EarthCache auf Premium-Member-Only zu legen. Aber es ist durchaus möglich, aber wohl offensichtlich nicht üblich. Und dann habe ich mir so Gedanken so ein bisschen gemacht, warum auch? Ich meine, du hast ja keine Dose vor Ort, es kann nichts wegkommen. Es liegt meistens in einem Naturschutzgebiet, wo ja sowieso viele Leute hinkommen, die dort Erholung suchen und schöne Landschaft genießen. Also warum sollte man einen EarthCache auf Premium-Member-Only stellen?
Ja, würde ich auch nicht machen. Also ist der Sinn nicht gegeben. Das sind ja meistens doch touristische Ziele, auch touristische Orte. Auch in den Guidelines, wenn man die wieder liest, da wird natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass man dort nichts verändern soll, nichts kaputt machen soll, kein Dreck, kein Müll hinterlassen, weil wir Cacher wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und da legen die auch sehr großen Wert drauf. Das wäre vielleicht, also Premium, also ich mache es immer so, wenn ich merke, das wäre vielleicht was, wo jetzt sehr viele Leute eben mal schnell aus Spaß das locken und es vielleicht kaputt machen könnten oder der Traffic von Suchern zu groß wird, dann schalte ich was auf Premium. Oder andersrum, wenn ich merke, da ist kaum Besuch, dann schalte ich es auch mal offen, dass vielleicht mehr Besuch ist. Beim Earth Cache würde ich es für Quatsch halten.
So geht es mir auch, ja.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, also die Earth Caches laufen unter den virtuellen Caches, also da, wo auch die Webcam-Caches stehen, in dieser Reihe. Und die Größe ist nicht Other, sondern einfach nur nicht gewählt. Also es ist also kein unknown. Fragezeichen, sondern ein X.
Also Unknown, wie auch die Events gelistet werden, oder?
Nee, Unknown, da wäre dann ein Fragezeichen. Also es gibt ja auch mal Dosen, sagen wir mal ein Tradi, aber das ist eben nicht die übliche Dose, sondern, was weiß ich, eine Magnetfolie oder irgendwas ganz anderes, Besonderes.
Das müsste doch Other sein, dachte ich.
Das ist dann Other, genau, und mit dem Fragezeichen. Und ja, unknown oder eben nicht gewählt. Also hier in der deutschen Übersetzung steht nicht gewählt und du hast dann rechts ein X bei den Dosengrößen.
Okay. Ja, ist schon eine Weile her, dass wir unseren hatten. Es gibt eine Seite von einem Reviewer namens StashLab. Da findet ihr unter www.stash-lab.de auch noch ein paar, ja, wie nennt sich das, Guidelines auf Deutsch. Da werden wir auf jeden Fall in unseren Shownotes mal verlinken. Wie alt diese Guidelines allerdings dort sind auf der Seite, kann ich jetzt nicht sagen. Ansonsten gibt es ja auch noch die Möglichkeit, auf Groundspeak zu gehen, dort auf Englisch zu lesen beziehungsweise umzuschalten auf die deutsche Übersetzung, die Version, und dort nachzulesen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Links zusammenstellen und euch dann in den Shownotes die mit an der Hand geben, damit ihr da nachschauen könnt.
Ich habe jetzt auch die amerikanische Society gefunden. Das heißt, das schicke ich dir auch noch als Link. Das ist die geosociety.org. Das ist also wohl das, was du vorhin gemeint hast. Ich bin da jetzt nicht auf Groundspeak, obwohl es ganz deutlich nach Groundspeak aussieht und eben überall steht EarthCache.tm und das ist die geosociety.org. Da laufen die Earthcaches auch zusammen. Und die Reviewer, ja, also meine Erklärung, ich weiß es nicht, das ist jetzt wirklich nur eine Idee. Man muss sich ja schon ein bisschen auch mit der Geologie auskennen oder überprüfen, wenn jetzt da jemand was einreicht, ist da wirklich eine riesige Senke von irgendeinem Gletscherschmelzeis, der dann früher mal ein See war und jetzt ein Loch ist, als Beispiel. Und da müssen die sich schon ganz besonders auskennen oder auch recherchieren. Denn auch da, ich weiß nicht, ob die Reviewer wirklich zu jedem Earth Cache hinfahren, so wie die normalen Reviewer sich nicht jede Dose anschauen. Und da brauchst du halt doch, glaube ich, Leute, die sagen, okay, ich kenne mich da aus, ich mach das.
Kann sein. Vielleicht ist es auch so, dass es sehr viel Arbeit, sehr viel mehr Arbeit macht, weiß ich nicht. Und es deswegen ausgegliedert ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, haben wir noch irgendwas zu dem Thema?
Ich würde sagen, wir gehen weiter, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor.
Genau. Du hast das Thema Cache-Behälter mitgebracht und da war ich etwas, da hast du so dieses Fragezeichen über meinem Kopf gesehen, weil ich mir dachte, was will er denn damit sagen oder wie will er denn dieses Thema angehen? Ja, Christian, wie willst du denn dieses Thema angehen?
Also auf eine ganz besondere Art und Weise, weil mir einfach in der letzten Zeit was aufgefallen ist. Und ich berichte mal kurz drüber. Also ich bin ja da, jetzt Achtung, Abschweifung, aber wird nicht so schlimm. Ich bin ja der Oboman, bekannterweise spiele ich Oboe. Und da gibt's was Lustiges, was die Cacher nicht wissen können. Wir haben da so ein Mundstück, das ist so aus zwei kleinen Bambushölzchen. Und bevor man spielt, muss man die ein bisschen in ein paar Tropfen Wasser einweichen. Und das tut man seit ich Oboe spiele, also seit den 70er Jahren, steckt man die in ein Filmdöschen. Damals haben wir ja auch noch ordentlich fotografiert und ständig Filmdosen zur Hand gehabt. Genau diese Filmdosen, diese schwarzen Döschen mit diesem grauen Deckel, die also ja nun weltweit als Cache-Behälter dienen, beziehungsweise so nach und nach jetzt ausgedient haben, weil einfach es wird nicht mehr fotografiert mit echtem Film oder nur noch sehr wenig. Und da ist also eine Parallele zwischen meinem Hobby und Beruf, Oboe spielen und Geocachen. Wie ich also angefangen habe zu Geocachen, war ja sehr erfreut, dann diese Filmdöschen zu finden. Hab aber keins weggenommen, das wäre mir zu eklig. Ich habe immer noch einen Vorrat von 10, 12 Stück, die ganz frisch sind. Die werden mein restliches Oboenleben halten. Und ich habe ja gesagt, es ändert sich was. Diese Filmdöschen sind leidlich dicht, aber wenn sie ein bisschen deformiert werden oder irgendwo dran klemmen, dann sind sie, das kennt man ja, dann auch schnell mal undicht und das Logbuch wird nass. Und für mich ist eigentlich der klassische Ersatz für die Filmdose dürfte der Paddling sein, der sich einfach in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Die sind günstig zu kriegen, die sind in großen Massen zu kriegen. Du kannst Eimer mit 100 Paddlingen kaufen. Unsere Getränkeflaschen bestehen ja nun aus diesen Paddlingen. Das ist ja das Rohmaterial. Und obendrauf hast du diesen Deckel, der absolut wasserdicht ist. Da hat es eigentlich noch nie Probleme gegeben, außer man macht ein Loch in diesen Deckel rein, weil man es irgendwo festschnüren will. Das habe ich mal gehabt. Aber es ist eigentlich der ideale Ersatz für die Filmdose. Wo strittig ist, und da will ich dich dann gleich mal befragen, was da deine Erfahrungen sind, was die Dosengröße betrifft. Ich glaube, über die Dosengrößen reden wir jetzt gleich nochmal. Wir haben ja schon mal angefangen mit Fragezeichen und X. Filmdose, Mikro, Micro, Klein und Paddling, da habe ich also die ulkigsten Beschreibungen gesehen, weil die Leute nicht wissen, wie sie es einordnen sollen. Wie siehst du den klassischen Paddling als Dosengröße?
Den klassischen kleinen Paddling für die 1-Liter-Flasche oder was das da ist, würde ich auf jeden Fall als Mikro bezeichnen. Aber es gibt ja inzwischen auch schon diese großen Paddlinge, die, ich weiß gar nicht, was daraus gemacht wird. Werden da 5-Liter-Kanister gemacht oder ich weiß es gar nicht. Gibt es ja auch schon die wesentlichen größeren Paddlinge, die wir immer noch als Paddling bezeichnen. Und da bin ich dann auch immer so am Rätseln, ist das jetzt noch ein Mikro oder ein Small? Allerdings tendiere ich zum Mikro. Denn ein Mikro bedeutet ja weniger als ungefähr 100 Milliliter Raum. Und dieser etwas größere Paddling, glaube ich, hat jetzt auch nicht wesentlich mehr. Also ich würde ihn als Mikro bezeichnen, ja.
Also ich habe mich nämlich öfter schon mal ja geärgert oder war irritiert, dass ich einen Cache angehe, wo wieder das Fragezeichen, also Other. Und das finde ich bei Tradis eigentlich immer spannend, weil ich sage, okay, also hier wird wohl keine Filmdose liegen oder eine ganz normale, mittelgroße, regular Tupperdose, sondern eben irgendwas anderes, irgendein Kniff, irgendwie was Besonderes und komme hin und finde also einen schnöden, ganz traditionellen Paddling. Und derjenige wusste offensichtlich einfach nicht, wie er es einordnen soll und schreibt dann Other, finde ich aber komisch. Also für mich ist es auch Mikro.
Das wundert mich, weil normalerweise der Reviewer dann nachfragt und sagt und fragt, was ist das für ein Gegenstand, wie sieht der aus? Denn ein Other ist ja normalerweise etwas, was nicht im Volumen messbar ist. Sowas Ähnliches, wenn du zum Beispiel eine große Umverpackung hast, einen riesigen Cache, eigentlich ein Large, du suchst also nach etwas sehr Großem. Und innen drin steht dann aber nur ein Paddling oder eine Filmdose mit einem kleinen Logbuch drin. Dann sucht ja wenn du jetzt das Ganze als Mikro angibst, dann sucht man ja nach einer kleinen Filmdose und würde dann niemals diesen großen Kasten sehen, wenn man danach sucht. Machst du daraus aber ein Large und die Leute kommen mit ihren Coins und mit ihren TBs und möchten den eigentlich dort ablegen, dann geht das nicht, weil nämlich dieser Kasten eigentlich mit irgendwelchen Spielereien oder Basteleien vollgestopft ist. Aber die eigentliche Dose, wo du etwas reintun kannst, ist eben nur so groß wie eine Filmdose. Und das ist für mich auch eine Art Other. Also es gibt ja auch diese Magnetstreifen, die auch als Other gelistet werden. Aber eben dieses Beispiel, das ich gerade genannt habe, wo man eben nicht ganz genau weiß oder wo sich's unterscheidet, nach was man sucht. Man sucht nach was Großem, es ist aber nur eine kleine Dose drin oder umgekehrt geht ja nicht. Dann ist das für mich zum Beispiel ein Other.
Das ist ein guter Diskussionspunkt. Also soweit ich weiß, die Regeln der Dosengröße, ich glaube, wir können auch mal fürs Protokoll sagen, dass wir 5 Dosengrößen haben, von klein bis 5 large, also ganz groß. Und damit ist von Groundspeak an sich vorgesehen, wie du es eigentlich auch gerade gesagt hast, wie groß ist die Dose, in der sich das Logbuch befindet. Jetzt hast du ja den Klassiker gesagt, Riesenkiste, vielleicht mit irgendwas voll, dass man sogar nichts ablegen kann und innen drin ein Filmdöschen mit dem Logbuch. Also das wäre krass, ich würde es ja auch Quatsch finden, aber es kommt vor. Und eigentlich muss das als Mikro gelistet werden.
Ich überlege gerade, also wir spoilern ja jetzt sicherlich nicht, denn diese Art von Caches gibt es ja jetzt inzwischen in Deutschland mehrmals. Du kommst an eine riesige Regentonne und diese Regentonne ist vollgefüllt mit Ü-Ei-Dösle. Und irgendwo in diesem Ü-Ei-Dösle ist das Logbuch drin. Ich glaube, das hat jeder von uns in irgendeiner Form schon mal gesehen und erlebt. Was ist das? Ist das ein Large? Ist das ein Mikro? Also ich würde sagen, das ist ein Other.
Mikro. Nach den Regeln Mikro, weil da das Logbuch drin ist. Oder auch eben diese Riesenkisten, die auch richtig schön hergestellt sind, also eben nicht vollgefüllt sind mit irgendetwas, sondern, möchte nicht spoilern, aber einfach riesig große Seemannskiste, schön hergerichtet mit Haken, wo man TBs dranhängen kann, mit allen möglichen Spielereien, mit Kisten für Tauschgegenständen, mit allen möglichen. Und dann noch eine Tupperdose, sagen wir mal regular, mit einem schönen Logbuch drin. Da schreiben die auch large. Es ist auch large, okay, weil man eben auch weiß, da kann ich alles Mögliche reinlegen. Aber nochmal, wenn ich die Regeln lese von Groundspeak, wäre es regular, weil die Dose, wo das Logbuch drin ist, regular wäre. Aber ich denke, wenn man es legt, wie du es auch schon sagst, man möchte einen Hinweis drauf geben, nach was suche ich denn? Suche ich sehr, sehr klein? Suche ich ganz besonders groß? Also ist auch Fingerspitzengefühl gefordert, denke ich mal.
Also wir richten uns sehr, sehr oft nach der Größe. Wenn wir losgehen irgendwo im Wald, dann ist der erste Blick eigentlich, nach was suchen wir. Wenn wir dann sehen Mikro, dann fallen bei uns schon wieder die Köpfe nach unten und um Gottes Willen, wir suchen wieder Mikro im Wald. Wenn wir dann sehen ein Small, dann denken wir uns, okay, dann muss die Umverpackung oder die Wurzel schon so und so groß sein. Und ich richte mich sehr, sehr stark nach der Behältergröße und deswegen habe ich das immer als Anlass genommen, da genau drauf zu schauen. Ja, du hast gesagt, wir haben noch andere Größen. Die nächste wäre natürlich Small. Die ist angegeben mit 0,5 Liter Stauraum, also so ungefähr so groß wie eine Butterbrotdose, würde ich jetzt erstmal sagen. Dann gibt es die nächste Größe Regular. Das wäre dann ein Kunststoffbehälter, vielleicht so groß wie eine Munitionskiste oder ein Schuhkarton. Oder vielleicht so eine Lock-and-Lock-Dose, die vielleicht 2,3 Liter beinhalten kann, würde ich jetzt mal sagen. Oder ein Liter, anderthalb, so um den Dreh. Und dann gibt es eben die ganz großen, die vielleicht so sind wie ein Koffer oder ein riesiger Farbeimer oder eine Gießkanne oder sowas. Das wäre ja dann, glaube ich, schon eher large.
Also die vierte Stufe, die sehe ich fast nie. Also entweder sagt einer, das ist riesig groß, dann large. Ganz oft regular, allerdings so wie du es beschrieben hast, wird es auch meistens verschätzt. Also es sind oft, ja wie du sagst, so kleine Butterbrotdosen, die schnell mal auch als regular beschrieben sind. Und ja, mal, das ist so wie bei den Anglern und mit dem Fischenfangen. Da ist halt die Selbsteinschätzung manchmal etwas fälschlich. Aber die vierte Dosengröße, die ich jetzt nicht mal mit Wort bezeichnen könnte aus dem Kopf, also large ist die ganz große. Und die vierte kommt mir fast nie unter, weil das ist irgendwie obskur.
Also ich habe nachher noch einen Cash-Tipp, der ist auch mit Large angegeben, da können wir dann auch nochmal drüber diskutieren. Das war nämlich wirklich eine sehr, sehr große Vorrichtung, die schön ausgestattet war im Inneren und da lag dann auch nur das Logbuch drin, da war also kein Behälter im Behälter mehr drin, sondern man hätte, wenn man jetzt ein TB mitgenommen hätte, hätte man das in diese Bastelei mit reinlegen müssen. Und da war eben, wie gesagt, large angelegt. Also ich bin immer noch so ein bisschen in die Richtung denkend, dass das, was man sucht, dass das die Größe ist, die man dann auch anlegen würde. Was sind denn ungeeignete Cash-Behälter? Das ist mir nämlich auch bei der Recherche untergekommen. Ungeeignete Cash-Behälter, da ist mir sofort die Tüte eingefallen, weil es gibt nichts Greiseligeres, als wenn man so eine versiffte, klebrige, löchrige Tüte irgendwo findet, wo dann nochmal eine Tüte drin ist und wo da dann das Logbuch drin ist. Aber es gibt ja sicherlich noch andere Cash-Behälter. Würdest du sagen, also dass der Mikro inzwischen ungeeignet ist, weil er eben nicht wasserdicht ist?
Der Mikro schon, je nachdem, was du als Mikro bezeichnest. Also du meinst jetzt die Filmdose. Die Filmdose, glaube ich, hat ausgedient, weil sie einfach nicht wirklich dicht ist und letztlich auch von der Herstellung langsam ausstirbt, weil wir eben keine Kleinbildfilme mehr für den Fotoapparat kaufen. Und der, wie gesagt, meiner Meinung nach durch den Paddling ersetzt wird, zumindest durch den kleinen Paddling. Und das, was wir gerade sagen, undicht, das ist ja wohl das Hauptgremium oder das Hauptkriterium, so heißt es. Was nicht wasserdicht ist, ist einfach nicht gut, sonst hast du dauernd diese Matsche an nassen Lockbüchern und feuchten Lockbüchern und hast dann entweder selber sehr viel Pflege, musst ständig hin und das wechseln. Also ich würde es mir wirklich gut überlegen. Ich habe auch den Fehler gemacht bei einem von meinen Motorrad-Caches. Ich habe so eine Motorradreihe ausgelegt und wollte dann wirklich eine große Dose legen. Bin in 1-Euro-Shop gegangen, war zu knickerig und habe mir da also eine riesige Dose gekauft. Aber die war aus so dünnem Plastik und die war nach 3-4 Wochen kam die Mitteilung, dass die also zerbrochen ist, kaputt. Gott sei Dank war das Logbuch nochmal in einer extra stabilen Tüte, ist nicht nass geworden, aber hab's jetzt doch durch einfach wirklich stabiles und unkaputtbares Plastik ersetzt. Also das wäre auch ungeeignet, einfach dünne Dosen oder irgendwelche, ja, ich habe Fleischsalatdosen, die man dann abspült und irgendwo in den Wald wirft. Also das ist auch wirklich ungeeignet und nicht schön. Und so eine Tüte, das hatten wir jetzt vor ein paar Tagen, waren wir mit ein paar Cachern zum Stammtisch zusammengesessen und da hat genau einer von denen auch erzählt, dass er so eine siffige Tüte gefunden hat und da hatte dem Owner mal so richtig die Meinung gegeigt und hat gesagt, also das schaut auch optisch so nach Müll aus und also ist wirklich furchtbar und das wollen wir eigentlich nicht haben. Also wasserdichte, anständige Dosen mit gutem Material, meistens ist ja Plastik, das wäre geeignet, meiner Meinung nach.
Ja, zu unserer Anfangszeit, als wir angefangen haben, stand auch noch in den Regeln, soviel ich mich erinnern kann, dass man keine Glas, was waren da drin, da früher Gurkengläser und so ein Kram, also keine Glasverpackung nehmen soll, weil die natürlich zerbrechen kann und man sich dann verletzen kann. Also ich selbst habe noch nie einen zerbrochenen Glas-Cache gefunden, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, dass das vielleicht nicht so optimal ist, zumal ja der Blechdeckel ja auch oxidieren kann und man die Glasflasche dann nicht mehr die Glasverpackung nicht mehr aufkriegt. Und deswegen haben wir das auch immer vermieden, dass wir kein Glas nehmen. Was vielleicht auch nicht so gut ist, ist sowas wie so eine Margarinedose oder sowas. Das ist auch nicht wasserdicht und hebt auch nicht sehr lange. Also wer solche größeren Dosen verlegt, sollte ja wirklich ein bisschen Geld investieren. Dosen sind schon ab 2,50 Euro zu haben und die halten eben auch länger. Und wir haben auch noch nie die Erfahrung gemacht, dass solche Dosen irgendwie geklaut werden oder so. Also sollte man wirklich ein bisschen darauf achten.
Da gibt es ja auch jetzt schon eine ganz, ja, Tarnung, genau. Genau, zwei gleiche Gedanken, wunderbar. selber tarnen, glaube ich, macht viel Spaß. Überhaupt tarnen finde ich ein ganz wichtiges und schönes Kriterium beim Geocachen, damit eben die Muggels es nicht sehen. Also wenn gut getarnte Caches da sind, das macht mir besonders viel Spaß, muss ich auf jeden Fall sagen. Da ist die Industrie ja auch schon ganz fleißig. Es gibt natürlich tolle vorgefertigte Fake-Steine und Tannenzapfen und ohne Ende. Aber die Eigentarnungen sind meistens noch viel effektiver, dass man sich halt wirklich an die Umgebung irgendwie anpasst oder irgendeinen Steindeckel draufklebt. Ich bin ja auch viel in München unterwegs, da finde ich das Thema Tarnung noch viel spannender, denn in so einem ganz normalen Straßenzug eine Dose zu verstecken, das ist verdammt schwierig. Und wer sich da eine clevere Tarnung ausdenkt, also der hat immer meine Hochachtung. Da gibt's die tollsten Ideen. Im Wald, ja gut, Wald ist Natur, da bin ich gerne, also physisch, aber die Dosen und die Verstecke sind ja dann doch oft sehr beliebig oder auch oft nicht gut getarnt. Ja, du wolltest auch zur Tarnung sprechen.
Nee, das waren jetzt zwei doofe Eingedanke, denke ich mal. Die Tarnung natürlich, es gibt ja inzwischen in den diversen Shops irgendwelche Verpackungen, die sehr an die Umwelt angepasst sind, wie dieser Stein zum Beispiel, den du gerade gemeint hast. Wir haben mal eine Dose in Wien gefunden. Das war für uns eine Riesenüberraschung, denn die war überhaupt nicht getarnt. Das war eine ganz normale Filmdose, die hing an einer sehr stark befahrenen Straße und zwar von unten an die Ampel gepinnt mit einem Magnet. Und wir waren ganz fasziniert, weil unsere deutschen Ampeln sind nämlich nicht magnetisch, aber die österreichischen Ampeln, die sind von unten magnetisch. Und da hing jetzt diese Filmdose weithin sichtbar. man hat sie als solche erkannt und man hat sie nicht gesehen. Und die war wirklich völlig ungetarnt und ist trotzdem untergegangen. Und unser Problem lag eben in diesem Moment nämlich daran, dass man sich jetzt strecken musste und diese Dose krallen musste. Und wir haben bestimmt eine Viertelstunde da gestanden und haben taktiert, wie wir das jetzt am besten machen. Sollen wir es machen, wenn es rot ist und jeder steht? Sollen wir es machen, wenn die Ampel grün wird und alle loslaufen? Oder guckt dann erst recht jeder in unsere Richtung? Also es war eine ganz knifflige Angelegenheit, aber faszinierend war in diesem Moment, dass eben diese Filmdose als solche auch zu erkennen war und trotzdem kein Mensch dorthin geguckt hat. Also auch sowas Offensichtliches fällt manchmal gar nicht auf.
Ja, genau, da bist du ja bei meinem Thema, was ich vorhin auch gesagt habe, dass gerade in den Großstädten oder an Orten, wo eben sich sehr viele Menschen befindet und da dann eine clevere Tarnung und eben nur ich als Cacher weiß, dass ich da hingreifen darf und jeder andere würde nie im Leben da hingreifen. Also mir ist es so gegangen mit meiner ersten, ich glaube, das ist auch so weit verbreitet, dass es jetzt nicht gespoilert ist, diese grauen Elektroverteilerdosen, die es werden ja auch immer mehr. Und mitten in München an einer Rolltreppe runter zur U-Bahn, es gibt ja diese berühmte U-Bahn-Cache-Reihe, es war als Hint, stand noch Baureferat München. Und ich war noch ganz frisch, ganz neu, hatte noch nicht viele Caches, also keine 100 Caches. Und begebe mich an diese U-Bahn, sehe dann dieses graue Kästchen und da steht drauf Baureferat München, so als Aufkleber. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Und dann musste drauf auf die Rolltreppe, bis hin zu diese Dose klebt da mit Magnet einfach an so einem Träger, während also jeden Tag Hunderttausende von Menschen an dieser Dose vorbeifahren und du fährst dann selber da vorbei, greifst einfach hin, steckst sie in die Tasche, die war also wirklich nur mit Magnet dran, fährst runter, tust unten locken, fährst wieder hoch, fährst wieder runter und tust dann beim Runterfahren sie wieder dahin pinnen. Also total spannend, dass dich da trotzdem keiner sieht und du weißt, niemand würde da freiwillig hinfassen. Also das ist halt Tarnung, was mir gefällt, sowas.
Was mich auch immer wieder extrem wundert, sind diese Tarnnetze von der Bundeswehr, ob sie jetzt in grün sind oder in braun. Aber irgendwo im Wald versteckt eine Munitionskiste und dann dieses Tarnnetz drüber. Man sieht es wirklich manchmal nicht. Man steht davor und sieht es immer noch nicht. Und das finde ich auch eine ganz tolle Anschaffung, die die Bundeswehr da hat, dass das so dermaßen ja einfach nicht zu sehen ist. Das ist, finde ich geil, finde ich toll. Ja, es gibt schon tolle Sachen, was man da so alles machen kann. Bastelst du auch dann selber Tarnung, wenn du deine Dosen verlegst?
Gelegentlich schon. Ich bastle oder lasse basteln. Also meine Söhne sind auch da ganz erfinderisch und ich hatte mal bei meiner Mutter einen Mandelbaum absägen müssen und der hatte einen wunderbaren Stamm aus einem ganz tollen Mandelholz und habe gesagt, das wäre einfach zu schade, den wegzuwerfen. Da könnte man vielleicht einen Cache draus basteln. Und den haben wir vor 5 Jahren gemacht, der besteht heute noch. Da ist eben, mein Sohn hat unten rein ein großes Loch gebohrt, wo eben so eine Filmdose reinpasst. Die ist also komplett versenkt und dieses Stück Holz steckt einfach in einem Loch im Wald. Und ich wundere mich, dass das also heute immer noch dort steckt und man hingreifen muss, zieht das raus, unten drin ist die Dose. Also ein absolutes Naturversteck, selber gebastelt. Und scheint zu funktionieren, kommt nicht weg. Also ich hatte ja gedacht, dass das 2-3 Monate, dass es dann verschwunden ist, dass dieses Stück Holz einfach dann irgendwo anders liegt. Aber nein, seit 5 Jahren hat das Bestand, ist jetzt adoptiert von jemand, weil ich in München nicht mehr die Zeit habe, mich drum zu kümmern und funktioniert wie heute. Also je natürlicher, denke ich, desto besser.
Wenn du einen Cache legst, das fällt mir gerade nur so ein, legst du noch einen Stift rein?
In alle Regular-Dosen kommen ein kleiner Stift einer berühmten Möbelkette und ein kleiner Spitzer. Das kommt alles in ein Tütchen. Da ist ein festes Logbuch drin. Da gibt's ja, ich weiß nicht, wie die heißen, die mit diesem schwarzen Deckel und dieser roten Ecke. Die habe ich besonders gern, weil wahnsinnig viele Seiten drin sind und man also ewig lang da nicht das Logbuch austauschen muss. Alles wasserdicht in so einen schönen Gefrierbeutel rein. Ja, mit Stift auf jeden Fall.
Und warum in Regulär und nicht in Small und Mikro?
Also in Mikro, weil es nicht reinpasst. Außer
könnte
jetzt
man ja absägen und klein machen.
Ja, bei Paddling würde es wieder reinpassen, das stimmt, weil der schon wieder lang genug ist, dass ein vernünftiger Stift reinpasst. Also sagen wir mal so, da wo es reinpasst, lege ich auch einen Stift rein.
Man könnte ja ein Mikro absägen und dann einen kurzen reinlegen, sage ich jetzt mal. Ich frage deswegen, weil ich mich immer wieder wundere, dass doch immer wieder mal irgendwo Logs zu lesen sind. Es war kein Stift im Behälter, deswegen ein Beweisfoto von der Dose. Und das wundert mich immer wieder, weil wer hat so heutzutage denn bitteschön keinen Kugelschreiber dabei, wenn man zum Cachen geht? Aber das dann wundere ich mich auch wieder, dass viele, was weiß ich jetzt gerade, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind und kurzfristig entscheiden, sie gehen jetzt noch zum Cachen, aufs Smartphone gucken und dann wirklich einen Cache machen, dass genau solche dann gerade keinen Stift dabei haben und dann erwarten, dass in der Dose einer drin ist. Und das ist auch so ein Thema, das könnten wir eigentlich mal ausweiten. Muss denn noch ein Stift im Logbuch drin sein oder in der Dose drin sein oder nicht?
Also ich glaube, es wird immer noch empfohlen, aber ich denke, also mir ging es auch genauso wie dir. Man fragt sich, muss es wirklich noch sein? Ich selber, ich bin nun mal Geocacher und ich gehe entweder ganz gezielt cachen, dann ist eh klar, dass ich einen Stift dabei habe. Meistens habe ich einen Kugelschreiber dann mit einem Faden um den Hals hängen. Aber ich habe alles, was ich so an beweglichen besitze, mit Stiften ausgestattet. Im Auto sind an den verschiedensten Stellen Stiften, in meiner Tasche, in meinem Rucksack, in meinen Jackentaschen. Also alle Jacken, ob Winterjacke oder leichte Sommerjacke, Übergangsjacke, Casherjacke, es ist überall ein Stift drin, weil es einfach nervig ist, wenn ich dann doch mal eben spontan irgendwo bin und sage, ach Mensch, jetzt habe ich hier noch 2 Stunden Zeit. Hab, was weiß ich, irgendwo einen Zug verpasst und schon gehe ich los, gucke und das wäre ja blöd, keinen Stift dabei zu haben. Also ich erwarte nicht, dass da ein Stift drin ist. Und die Stifte, die drin sind, nehme ich auch meistens nicht her, weil sie nass sind, weil sie eklig sind, weil sich da schon irgendwie der Moospelz dran gebildet hat. Also ich bin eh froh, dass ich meinen Stift dabei habe.
Also die meisten Stifte, die ich so habe, die sind bei mir in der Waschmaschine, nach jedem Waschgang.
Nee, das habe ich noch nicht gehabt.
Na, frag mal deine Frau.
Okay, da frage ich sie immer, wo meine ganzen Stifte. Allerdings weg sind die, das stimmt schon. Vielleicht sollte ich da mal schauen. Also genau. Ich kaufe immer 10er-Pack Kugelschreiber und nach 2-3 Monaten ist da höchstens noch einer und ich habe keine Ahnung, wo die sind.
Ja, genau, das ist das Problem. Gut, haben wir dieses große Thema fertig diskutiert oder gibt es noch was?
Kleine Frage, ich hoffe nicht, dass das jetzt zum Riesending wird, aber du hast vorhin sehr schön erklärt, dass die Dosengrößen mit bestimmten Volumen angegeben sind. Gibt es da auch eine Grenze nach unten hin, also bei Mikro-Filmdose? Und was ist mit den Dingern, die noch kleiner sind, die viele, also ich auch, nicht gern haben wollen? Weißt du, was
die
ich meine?
Die Nanos, meinst du?
Genau, diese, ich darf jetzt kein Wort sagen, weil wir ja ein Clean-Podcast sind. Die Nanos, genau.
Ja, die fallen ja immer noch unter die Rubrik Mikro. Und da gab es ja schon oft laut, dass die Leute gesagt haben, sie möchten doch bitte, dass es da eine eigene Rubrik eingeführt wird, nämlich die Nano-Caches. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an dieser Diskussion nicht unbedingt beteiligen, denn ob jetzt eine doofe Filmdose oder so ein Nano, ist mir dann eigentlich im Endeffekt egal. Und ich suche eigentlich immer nach beidem, wenn ich irgendwo sehe, dass ein Mikro ist. Ich hatte so mal im Hinterkopf, dass man das eigentlich im Listing angeben muss. Man muss dann das Mikro einstellen, aber muss ins Listing reinschreiben, dass man nach einem Nano sucht. Ich habe das in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gesehen, dass die Cacher das machen, bin mir also nicht sicher, ob das noch in den Regeln steht.
Also ich glaube, in Regeln steht gar nichts über Nanos, das ist mehr so ein Gentleman Agreement. Also ich bin immer ganz froh, wenn entweder im Hint oder sogar im Listing einfach der Hinweis auf Nano ist. Oder wenn man es gar nicht findet, gucke ich schnell mal Logs durch. Da ist in aller Regel ganz schnell steht dann irgendwo, ja, den kleinen Fiesling gefunden. Also klar, Nano, dann weiß ich, wo ich hingreifen muss.
Wobei ich mich ehrlich gesagt wundere, dass die Nanos überhaupt noch eine Überlebenschance haben. Weil wenn ich sehe, wie viele Cacher unterwegs sind und gerade in den Großstädten, wo man eben ein Nano schneller mal versteckt als eine größere Dose, da sind ja sehr viele Leute unterwegs und so einen Nano-Lock-Streifen ist doch so schnell vollgeschrieben. Mich wundert es wirklich, dass das überhaupt noch Spaß macht, solche Dinger zu verstecken, wenn man alle Nase lang dorthin laufen muss und das Logbuch austauschen muss.
Also ich kann es nicht verstehen, warum es so jemand macht. Ich verstehe es aus Tarnungsgründen schon. Ich lasse es mir eingehen. Ich war zum Beispiel an der Mailänder Scala, die berühmte Oper in Mailand. und dort mit extrem viel Touristen und wenig wirklichen Versteckmöglichkeiten dann da eine Nano ans Verkehrsschild ranmachen, einfach um den Punkt zu markieren, hier ist die Mailänder Skala. Da sehe ich einfach den Sinn dahinter, dass man sozusagen wie ein Wegweiser dorthin geführt wird, wer also das gerne sehen möchte und eben dann den Nano in Kauf nimmt. Aber ich ärgere mich über viele Nanos, wo locker auch mindestens eine Filmdose, wenn nicht sogar ein flaches Zigarettenschächtelchen oder irgendwas Platz gehabt hätte. Auch wieder in der Großstadt, Zigarettenautomat ist so ein Klassiker. Da kleben oft flache Zigarettenschachteln drunter oder dahinter mit Magnet, wo auch ein ordentliches Lockpapier reinpasst mindestens. Das ist wunderbar und stattdessen da so ein Nano hinbatschen, das finde ich unnötig und macht nicht viel Spaß. Und der Platz ist auch unnötig. Es ist einfach nur ja ein Zigarettenautomat. Es ist weiter herum nichts Besonderes zu sehen. Einfach nur des Cashlegens Willens. Also da, das nervt mich dann schon.
Ja, aber bei der Mailänder Skala, ich könnte mir vorstellen, Geocacher, die nach Mailand fahren und ins Zentrum fahren, gibt es sehr, sehr viele. Wie oft muss der Owner das Logbuch auswechseln? Das ist doch eine immense Arbeit.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und fast immer sind die Dinger ja auch extrem voll und man weiß gar nicht, wie man sich dann da draufschreiben soll. Und wenn dann der dicke Kugelschreiber auch nicht gescheit geht, dann ist das eine Barzerei. Du bräuchtest ja eigentlich einen ganz besonderen spitzen Stift. Also ich glaube, ich habe es ja eh schon klar gemacht, dass ich kein Freund von Nanos bin, aus all diesen Gründen.
Was machst du dann in dem Fall, wenn das Logbuch voll ist und nichts mehr drauf geht? Loggst du trotzdem?
Ich finde auf jeden Fall irgendwo ein kleines weißes Fleckchen, wenn da auch schon ein Log steht, irgendwo ist da noch weiß und versuche mich, wenn schon nicht der ganze Name Oboman drauf passt, irgendwie noch OM irgendwas drauf zu schreiben. Datum lasse ich sein, Datum ist keine Vorschrift, soweit ich weiß. Wichtig ist nur, dass du es signiert hast. Das mit dem Datum ist nicht unbedingt notwendig, wissen glaube ich viele nicht. Also versuche ich da nur mein O unterzubringen, dann habe ich das Ding gekennzeichnet, da bin ich zufrieden und dann logge ich es auch.
Also in den letzten 5 Minuten sind mir mindestens noch 10 Themen eingefallen, die wir nochmal behandeln können.
Das denke ich aber auch. Also keine Angst, uns gehen die Themen nicht aus, wie ihr merkt. Und wenn wir das jetzt alles wirklich intensiv besprechen würden, dann hätten wir eine Folge im Proton, ihr kennt das vielleicht, die da 6 bis 8 Stunden podcasten, das wollen wir nicht.
Okay, deswegen würde ich sagen, jetzt lenken wir mal über zu den Cache-Tipps und dann darfst du nämlich damit anfangen.
Okay, Sekunde, schalten wir mal um. Und zwar habe ich einen Cache-Tipp, der auch zum Thema Tarnung auch ganz gut passt, wobei es natürlich mir jetzt wieder in der Seele wehtut, das nicht verraten zu dürfen. Aber das ist ja Sinn der Sache. Also bestimmt sind viele von euch irgendwann mal wieder in Salzburg. Ja, auch ein touristischer Ort. Und ich als Musiker, nicht nur ich als Musiker, ganz viele begeben sich dann vielleicht auch zu dem Haus, wo der Herr Wolfgang Amadeus Mozart geboren wurde. Auch mitten in der Innenstadt ist nicht weit zu gehen. Wer den Cache drauf hat, er heißt Mozarts Wohnhaus, findet es übers GPS, aber es sind in der ganzen Stadt überall Schilder angebracht. Man muss das GPS-Gerät eigentlich gar nicht anmachen. Also man findet dieses Wohnhaus. Es geht hier um einen Tradi. Und so viel kann ich jetzt einfach nur sagen, an diesem Ort, wo so viele Leute aus der ganzen Welt kommen und fotografieren und gucken, es ist alles blitzsauber dort. Es gibt einen kleinen Park, mit ein bisschen Wiese, schöne Blumen, alles prima hergerichtet. Man möchte da auch nicht suchen oder am Baum rumfummeln, an der Wurzel, ist auch alles nicht notwendig. Es ist so genial gemacht und so genial getarnt. Ich habe also wirklich mich zurückhalten müssen, dass ich nicht laut geschrien habe, wie ich das gesehen habe. Also der Ort Salzburg sowieso empfehlenswert, Mozart empfehlenswert und dann eben Mozarts Wohnhaus als Tradi mit einer außergewöhnlich netten Tarnung. Wobei ich davon ausgehe, dass die Stadtkämmerer oder die sich halt da um die Gegend kümmern, die müssten eigentlich Bescheid wissen, sonst würde es nicht funktionieren. Aber wenn ihr da hinkommt, das seht, also viel, viel Spaß. Über 2000 Funde und 846 Favoriten, Dosengröße Mikro, dann wären wir auch schon wieder bei dem Thema. Ja, sagen wir mal so, der hat es richtig angegeben, aber es ist doch größer. Das Ganze ist größer, aber die Dose ist Mikro. Also guck's dir an, dann weißt du, was ich meine, oder guckt es euch an. GC-Nummer ist GC459BJ, schicke ich dir für die Shownotes. Ja, sehr viel mehr gibt's darüber, glaube ich, nicht zu sagen, außer ich habe was ausgelassen, dann frag mich.
Nee, das müsste alles gewesen sein. Außer, dass du mir jetzt den Mund wässrig gemacht hast, ist alles in Ordnung. Gut, nach Salzburg also. Dann könnt ihr auch gleich unseren ehemaligen Earthcache machen, nämlich auf dem Kapuzinerberg hochlaufen und dort den Earthcache Salzburger Stadtberge erledigen. Ist eine wunderschöne Stadt, wir waren auch schon öfters dort. Wird vielleicht doch mal wieder Zeit, mal wieder hinzufahren. Und es gibt ganz tolle Cafés dort. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es das Mozarts Wohnhaus war oder Mozarts Geburtshaus. Da gibt es nämlich auch ein ganz vorzügliches Café, in dem es hausgemachte Schokolade gibt, Milchschokolade. Und das ist auch ein Pflichttermin, wenn man mal in Salzburg ist.
Ja, ganz kurze Korrektur von mir, du hast völlig recht. Mozarts Wohnhaus, das Geburtshaus ist woanders.
Gut, dann mein Cash-Tipp. Wir waren ja in Franken unterwegs. Wir haben in der Nähe von Bamberg auf einem Campingplatz übernachtet und wir haben dann im Vorfeld ein bisschen geschaut, was es dort an Favoritenpunkt-Caches gibt, und da haben wir einen gefunden mit 92% Favoritenpunkte. Der heißt Findet Nemo, hat die GC-Nummer GC5BWYA. Das Ganze ist ein Mystery. Kann man sich sicherlich schon denken. Die Fragen beziehen sich dann auf den Film, auf den Zeichentrickfilm Findet Nemo aus dem Jahr 2003, in dem ein kleiner Clownfisch die Hauptfigur darstellt. Der Film wurde auch von zahlreichen namhaften deutschen Schauspielern übrigens synchronisiert. Da war zum Beispiel die Anke Engelke dabei und der Christian Tramitz und auch dieser Udo Wachtfeitel oder wie er heißt, also der Tatortkommissar Leitmeier. Darum gehen die Fragen allerdings nicht, sondern die Fragen gehen wirklich um diesen Findet-Nemo-Film, wie die Mutter zum Beispiel heißt und in welches Meer der Nemo geflüchtet ist, solche Sachen. Die Fragen sind nicht wirklich schwer. Die D-Wertung ist auch mit 2 angegeben, das finde ich in Ordnung. Und man hat es auch relativ schnell gelöst. Vor Ort, das Ganze ist nordöstlich von Bamberg, sucht man dann in einer T1,5-Wertung nach einer Large-Dose. Das hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet. Es ist eine riesige Dose, die man dann öffnet, und darin ist eben eine wunderschöne, zum Thema passende Gestaltung eingebaut. Und es wäre wirklich sträflich, wenn man jetzt einen riesengroßen TB mitschleppen würde und den dort in diese Bastelei hineinschmeißen würde, hineinpfeffern würde. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, wie listet man so etwas? Ist das dann noch ein Large oder ist es wirklich... ja, dann nur noch ein Small, weil eben nicht genug Platz da ist, um noch etwas reinzulegen. Egal, das Ganze ist auch noch als Premium-Member gelistet. Wer mal in die Nähe vom Bamberg kommt, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen und vorher das kleine Rätsel lösen. Es ist eine Empfehlung von mir.
Ja, nach Bamberg komme ich demnächst öfters, denn da beruflich gibt es einen Grund, warum ich in den nächsten Jahren wohl ziemlich oft in Bamberg sein werde. Und ja, hab's schon notiert.
Okay. Dann gebe ich dir nachher, wenn wir fertig sind, noch ein paar Restaurant-Tipps.
Oh ja, das ist ganz gut. Wobei ich mich in Bamberg schon ganz gut auskenne und ja, so ein Schlenkerler und Bratwurst, das weiß ich schon, wo ich das kriege. Ja, ich bin ja so halber Franke.
Ach so, ja stimmt, du bist ja aus dem Gebiet da oben, richtig.
Genau, und Schlenkerler schmeckt auch nur dort. Nehmt es bloß nicht mit nach Hause nach Franken fahren und da Rauchbier trinken und Bratwurst mit Sauerkraut. Gilt nur dort.
Genau, und der Schäufele.
Ja, das mag ich nicht so. Nee? Ich bin der Bratwurstmensch, ja.
Okay, nein, ich bin der Schäufele-Mensch. Und die Bamberger Zwiebel, die hat es mir auch angetan. Da war ich auch erstaunt, dass die so lecker ist. Oh, jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Jetzt wird es Zeit, dass wir aufhören.
Genau. Ich würde mal außer der Reihe, wir haben ja so über Salzburg geschwärmt und ich will euch das Salzburg nicht vermiesen und ich muss auch wieder mit der Sprache aufpassen, aber ich zitiere vielleicht nochmal zum Abschluss unseres schönen Podcasts den Herrn Mozart. der da am 12. Juli 1783 in einem von seinen Briefen Folgendes schreibt, ich zitiere: Ich hoffe nicht, dass es nötig ist zu sagen, dass mir an Salzburg sehr wenig und am Erzbischof gar nichts gelegen ist und ich auf beides Originalton Mozart.
Bis zum nächsten Mal, macht es gut.
Servus, ciao.